Vorpass, der Rugby-Podcast mit Vivian Bahlmann, Donal Peoples und Georg Molz auf meinsportpodcast.de.
Hallo und herzlich willkommen. Wir sind wieder am Start und wir müssen von vornherein uns entschuldigen für die Tonqualität letzte Woche. Ohne mein Wissen war die Default-Einstellung am Computer geändert und da habe ich, ohne dass ich wusste, die ganze Zeit über ein anderes Mikro aufgenommen als sonst.
Ich hätte es wissen können. Ich dachte, Donald sitzt auf dem Klo, als er aufgenommen hat. Dachte mir aber so, naja, das wird das Audioprogramm schon später wieder rausfiltern. Und dachte mir so, oh, der hat er nur sein Billigmikro an oder so, obwohl er ja so ein teures Ding eigentlich hat. Aber ich sage jetzt mal nichts und dann habe ich es eigentlich auch vergessen. Und
Die
Qualität hat nicht unseren Ansprüchen genügt, natürlich, als höchst professioneller deutscher Rugby-Podcast.
Von der Qualität her, also von Tonqualität. Alles andere nicht.
Alles andere ist unterdurchschnittlich. Happy, happy Birthday. Alles Gründergeburtstag voll gemacht. Nicht ich, sondern jemand anders hier im Studio, in unserem Studioaufnahme.
Ich.
Wann kommt das Comeback Rugby? Mit 30 kann man noch spielen, denke ich.
Und mit 40? Fullback.
Auch mit 40 kann man als Fullback noch spielen. Ich meine, da wird man ja immer besser. Du machst ja das ganze Spiel nicht über. Du musst ja nur dreimal den Ball fangen, wenn jemand zu dir kickt. Und dreimal zurückkicken.
Ja, das habe ich auch in meiner aktiven Zeit auch gemacht. Das wurde sich halt nie was.
Hast du den Ball aber nicht gefangen?
Nee, ich habe es einfach nicht zurückgekickt. Bin einfach ins Ausgelaufen damit immer.
Besser ins Auslaufen als ins Auspassen.
Das hat Alan, unser Trainer, immer gesagt. Einfach mal, Dono geht gerne ins Touch und aus, weil er einfach Angst hat.
Naja. Alan aus Australien, Kempsey Cannonballs. Bin ich durchgefahren mit dem Zug durch Kempsey.
Sehr schön. Sehr schön.
Gut. Leute. Du hast Samstag im Irish Pub in Berlin gefeiert.
Genau, reingefeiert. Schöne Weide. Why not? Dachte ich, probieren wir mal was Neues halt aus und durften ein bisschen Live-Musik genießen. Am Ende durfte ich es halt so einen krönenden Abschluss geben mit Whiskey in the Jar Rendition. Ganz bekannter.
Vielleicht posten wir das Video noch auf Facebook. Es war
vielleicht
ziemlich schrecklich. Vielleicht auch
oder
nicht.
Oder vielleicht nicht.
Vielleicht auch nicht. Vielleicht sollte das niemals an die Öffentlichkeit gelangen.
Aber live könnt ihr mich buchen. Dann natürlich komme ich so euch nach Hause und singe halt ein paar Lieder für euch. Was hast du am Wochenende gemacht?
Also ich war im guten Alten in der schönen Berglandschaft Harz. Wollte eigentlich zum Brocken. Ich dachte immer, der Brocken wäre der höchste Berg Deutschlands. Was?
Hast du es nicht gefunden, weil die Bäume einfach alle weg sind?
Nee, ich war zu kaputt und zu müde. Bin seit 3 Wochen krank und angeschlagen. Deswegen bin ich nur, waren wir in Ilsenburg. Es liegt zwischen Quedlinburg und bei Quedlinburg und Wernigerode, kennt man ja auch. Naja, auf jeden Fall habe ich WhatsApp ausgeschaltet und Instagram deinstalliert vom Telefon. Das heißt, ich habe bis Sonntag gar keine Nachrichten bekommen, damit ich unbedingt nicht das Ergebnis vom All Blacks England-Spiel sehe. Das hat auch sogar geklappt. Ich habe dann mich um 1:30 Uhr morgens hingesetzt und den Laptop angeschmissen und das Spiel geschaut. Elektrisiert von Emotionen wegen der Spannung des Spiels.
Ja.
Spielerisch ist es wahrscheinlich nicht besser geworden im Laufe des Spiels. Aber die Emotionen waren da und die Spannung aufgrund des knappen Ergebnis ist und ich habe am Ende im Bett gelegen und die Faust nach oben geballt und dachte mir so, ja, das ist Karma Strikes Back. Ich musste mir bei der Weltmeisterschaft das beschissene Spiel England gegen Argentinien anschauen, die 15 Drop Goals von George Ford und jetzt kommt die Rache dafür. Jetzt kommt die Rache dafür, dass er damals alle Drop Goals drüber geschafft hat. Ja. Hast du das Spiel gesehen? Also, ja, hast du, aber wann und wo?
Nee, ich habe nur die etwas erweiterte, Extended-Zusammenfassung gesehen. Samstag war ich ja unterwegs, selber. Und genau, sah auch auf jeden Fall von den Zusammenschnitten, die ich gesehen habe, wie ein sehr spannendes Spiel aus, natürlich. Hatte auch keine Ergebnisse gesehen, also wusste halt gar nicht, wie es ausgegangen ist. Aber genau, habe mich die ganze Fassung nicht getraut. Es wäre zu viel. Vielleicht hätte ich gestern machen müssen, aber ich war eher in Erholungsmodus, Recovery Mode. Genau, sah spannend aus. Ford hat auf jeden Fall neben den Drop Goal Attempt auch den Straftritt Genau, verpasst. Also verpasst. Also ich meine, das wäre entscheidend. Der hat aber schon länger, also fitnessmäßig Schwierigkeiten, beziehungsweise es fehlte schon länger. Deshalb war schon ein bisschen, also eine leichte Überraschung, dass er halt so viel Spielzeit gibt, beziehungsweise dass Smith so früh, also in Anführungszeichen, so früh runtergenommen wurde. Man ist immer schlauer im Nachgang. Aber Smith war derjenige, oder beziehungsweise setzt man so mehr auf die Zukunft, dann hätte man vielleicht einfach Smith einfach den Fehler in der Hand lassen müssen für das Spiel und sie weiß halt nicht, ob. Also zum einen, dass die richtige Entscheidung war und zum anderen, wenn es die richtige Entscheidung war, ob es das Timing gestimmt hat, so früh, sag ich mal, forward reinzubringen, ob das hat so den nötigen Ton angegeben hat. Danach hat New Zealand einige Punkte noch geholt. Genau. Vielleicht einfach, also ich glaube so Ben Spencer zum Beispiel, also ich glaube so 9-10 ist halt noch nicht so ein Stein gemeißelt bei England. Das ist sehr viel durchgewechselt worden mit Marcus Smith, Finn Smith, jetzt George Ford. Farrell ist ja natürlich gerade nicht da, aber ansonsten müsste man vielleicht einfach so eher so gucken, wie wollen wir halt längerfristig sein und zum Beispiel, was das für ein Zeichen ist. Ben Spencer, sehr gutes Club-Form, grundsätzlich auch mehrere Jahre mit Bath und so. Aber überraschenderweise Statistik mit 32 sein quasi Startdebüt gegeben.
Ja.
Und er wurde ja damals eingeflogen für die 2019 WM, kam dann direkt auf der Bank für die Finale. Weiß nicht, was für ein Zeichen das ist, auch für andere Leute, oder ob das wirklich so der richtige Weg ist. Also ich meine, jetzt, wo Dingsbums verletzt war, Van Poortvliet war länger verletzt, jetzt ist wieder so langsam wieder da und Shit, von Northampton, Scrum Half nochmal.
Alex Mitchell.
Mitchell, genau. Also ich glaube, das also ist vielleicht einfach so abhängig, also man würde es nicht so abhängig machen, aber Mitchell und Marcus Smith zusammen oder Finn Smith zusammen, ich glaube, das muss halt einfach so ein bisschen mehr gesetzt sein als Zukunft. Und dann muss man halt so ein bisschen sehen, was drumherum ist. Weil das sind einfach so die Schlüsselrollen in der gesamten Mannschaft. Ich weiß auch nicht, zum Beispiel, du hattest ja auch mit im Chat erwähnt, was das so ein unbedingtes Zeichen ist, mit einem Kapitän und dann 20 Vizekapitänen zu benennen in der Mannschaft. Also waren irgendwie 17 Leute waren Vizekapitän scheinbar. Super, ich weiß auch nicht so, was das bedeutet. Also was das bedeutet, so vielleicht können wir, also du kannst ein bisschen mehr zum Spiel gleich erzählen, aber ich kann vielleicht eher so das Gesamtkontext halt geben. Also wo geht halt England jetzt hin, so auf diese längere Reise? Was ist deren Planung? Also Borthwick kam so ein bisschen früher als erwartet rein. Hat jetzt für relativ viel Unruhe gesorgt, mit Coaches rein, raus, etc. Gerade schwierig, gute Personal, gute Management-Leute reinzuholen und die zu behalten scheinbar dort für England. Die haben so grundsätzlich als Union sehr großes Budget, sehr großes Player-Pool und solches. Aber was ist quasi der Gesamtplan? Also wenn wir, ne, wie gesagt, kommen wir gleich nochmal zum Spiel zurück, aber was ist der Gesamtkontext, der Gesamtplan und was ist quasi dieses, wie sagt man so ein bisschen, oder was ist der, ja, bis zum nächsten WM, aber auch noch weiter, aber was ist quasi das Konzept, was sie ja durchziehen wollen? Und das auch so ein bisschen anhand der Leuten, die vielleicht eher, sag ich mal, ja, in Rugby-Rente gehen, wie wollen wir damit umgehen und wie wollen wir die neuen Leute reinbringen. Marcus Smith zum Beispiel spielt seit schon, ist es fast 5 Jahren, glaube ich mal, international, ist immer noch so ein bisschen nicht wirklich gesetzt. Ja, ist noch nicht so gesetzt, international gesehen und das ist so ein bisschen, glaube ich, das ist zu lange für so eine offene Frage bei so einer wichtigen Rolle und so eine wichtige Mannschaft. Aber das sind ja andere Themen, vielleicht kannst du ja, was nimmst du von dem Spiel, also außer diese Karma mit Ford und so, aber was nimmst du von dem Spiel Neuseeland-England jetzt vor Wochenende?
Also ich teile mal meine Gedanken auf ganz hoher Flughöhe. Das Erste, was mir so einfällt, die rockharte Verteidigung von England, das fast gesamte Spiel über. Ich hatte das Gefühl, Neuseeland versucht öfters durch die Mitte zu kommen. Und war zwar nicht mehr diese Blitzdefensive, davon sieht man jetzt nicht so viel, aber es war trotzdem eine recht schnelle Verteidigung und auch eine aggressive Verteidigung. Also ich hatte das Gefühl, England wollte wirklich den Marker setzen am Breakdown, sowohl in der Verteidigung als auch im Angriff. Und diese Defensive hat auch, glaube ich, den Grundstein gelegt für viele Penalties, die Neuseeland dann hergegeben hat. Also es waren 2-3 Penalties für Tackle of the Ball. Es waren 2 ganz am Anfang und die haben eine Warnung bekommen. Und deswegen ist Anton Leonard-Brown noch in der 77. oder so oder 75. Minute hat er die gelbe Karte bekommen. Das heißt, der Angriff hat immer wieder von England der Angriff hat immer wieder dazu geführt, dass Neuseeland in der Verteidigung selbst nicht wusste, welcher Spieler den Ball bekommt. Also das war im Angriff und in der Verteidigung hatte ich das Gefühl, dass die Tackles von England dazu geführt haben, dass Neuseeland öfters mal den Ball im Kontakt verloren hat, was sehr untypisch ist. Und all diese Sachen zusammen mit einigen verlorenen Lineouts haben halt dazu das geführt, dass Neuseeland, wie sagt man auf Englisch, also rattled, auf Deutsch wäre wahrscheinlich, weiß ich nicht, was ist die deutsche Übersetzung dafür?
Geschüttelt.
Geschüttelt. Also die haben, oftmals hatte Neuseeland der Angriff war nicht wirklich geschärft, sag ich mal, stumpf. Der Angriff war stumpf von Neuseeland. Das für die meiste Zeit. Es gab individuelle, einzelne, brillante Aktionen von Mark Tillaire.
Ja, ja.
Was unter anderem zu 2 Versuchen geführt hat.
Beziehungsweise auch, also da kann man auch so ein bisschen an der Verteidigungskonzept, also da war Gelden 2-mal sah ungünstig aus, also das eine Mal ist natürlich, ne, aber das eine Mal in der Defense öffnet er so eine relativ deutliche Lücke, also muss man auch so sagen.
Ja. Und ich war der Meinung, in der 40. und 65. Minute, England wird dieses Spiel gewinnen. Und ich dachte auch, als George Ford drauf kam, okay, vielleicht ein bisschen früh in der 62. Minute, aber ich dachte, okay, der ist da wegen Drop Goals, wegen Sicherheit, wegen Game Management und Closing Out, was er dann halt eben nicht geschafft hat. Aus Altersgründen, nicht mehr so viel gespielt, nicht mehr fit, keine Ahnung. Wer weiß. Auf jeden Fall denke ich, dass England hätte dieses Spiel gewinnen müssen. Und auch gewinnen sollen. Ja, vor allem, da die letzten 2 Begegnungen auch ähnlich knapp waren. Also einmal 2 oder 1 Punkte Unterschied und das andere Mal ein erhöhter Versuch. Kick Chase von England war sehr gut. Faye Barbosa hatte ein sehr gutes Spiel. Die meisten Kicks bis auf 2 von Ben Spencer waren auch sehr gut. Zumindest hat man Neuseeland dann wiederum auch unter Druck gesetzt. Das Problem neben den ganzen oder mit den ganzen Auswechslungen ist, dass England am Ende gar nicht mehr spielen wollte. Also die haben sich dann auf ihren Kicks ins Aus, Scrum verlassen, dachten auch, dass ihr Scrum dann weiterhin beständig ist, obwohl genau dann in der 62. oder 59. Minute die gesamte Front Row, in der 52. sogar die Front Row, die bis dahin super war, die Neuseeland unter Druck gesetzt hat, die wurde ausgewechselt. Neuseeland wurde im Scrum besser und man hat aufgehört zu spielen. Eine Szene war bezeichnend, als England hat in der 22 den Vorteil und Ben Spencer wollte gar nicht kicken. Also er hat gesagt, nee, ich nehme lieber den Vorteil. Und Angus Gardner dachte so, ihr spielt doch erstmal weiter oder so. Ne? Er hat gesagt, hier, wir nehmen den Vorteil, wir nehmen das Scrum oder was auch immer, das war das Scrum auf unserer 10-Meter-Linie oder so und ne, lassen erstmal die Zeit wieder davonlaufen. Und das war so dieses Anti-Spiel. Und ich glaube, da muss man sich fragen, war das die richtige taktische Wahl, dass man sich dann zurückzieht gegen Neuseeland auf dieses Antispiel? Wahrscheinlich nicht, denke ich mal. Ne? Das und die Auswechslung zusammen haben, glaube ich, den Unterschied gemacht. Und jeden englischen Podcast und alles, was ich bisher gehört und gelesen habe, ist, dass Steve Borswick eine Menge Kritik einstecken musste für die zu frühen und vielleicht falschen Auswechslungen. Vor allem ich dachte am Anfang, Will Stewart ist ein Schwachpunkt als Tight-End-Prop in der Mannschaft, aber das war nicht der Fall. Es waren dann halt eher
bei England in der Mannschaft, also sie hatten, wenn du George Martin siehst zum Beispiel, sieht er echt aus wie ein echter Schrank hat, so, ne? Also er ist zugenommen, also wirklich vorher, also vor ein paar Jahren war er so dritte Reihe, so ein bisschen da, aber es rutscht halt so quasi zweite Reihen, also mit Toji und Martin zum Beispiel, zweite Reihe ist ziemlich krass, dritte Reihe mega gut besetzt, also spielerisch und wenn ihr halt so einfach auch so ein Basic-Taktik zu also haben, sind sie sehr stark. Erste Reihe durfte halt schwierig sein, ist gerade so ein bisschen so im Wechsel zwischen alt und neu, aber das Neue ist noch nicht so auf dem Level vom Alten. Aber ich meine, Potenzial ist halt riesengroß da in England. Also wenn die halt ein sehr basic Spiel zurücksetzen würden von 10-Mann-Rugby, hätten die wirklich gute Karten. Weil die haben einfach sehr, sehr gute Leute von 1 bis 10. Also nicht, dass sie schlechte Leute da haben, aber um so ein relativ boring Spiel zu spielen. Das Problem ist quasi, glaube ich mal, dass diese Mischung mit England von, wir haben zum Beispiel Northampton-Leute in der Hintermannschaft, die richtig Rambazamba machen wollen, zusammen mit Smith auch, der es im Club macht. Aber so in der Nationalmannschaft ist es so ein bisschen eher so, ja, wie sagt man so, mit Handcuffs oder so mit einem Arm hinter dem Rücken. So ist irgendwie so ein bisschen, wir wollen so Rambazamba machen, aber eigentlich so unser Default-Setting ist eher so ein bisschen basic. Auch mit den Kick-Chases und solches. Und ich weiß halt nicht, ob das in den Karten spielt von den Leuten. Wenn du halt jetzt, guck mal von 10 bis 15, hast du Smith, der will halt spielen, der will halt immer zocken. Alex Mitchell, okay, ist gerade nicht da, will auch immer zocken, will spielen. Freeman und Furbank zum Beispiel von Northampton wollen auf jeden Fall spielen. Halt, ne? Faye Wobosso, kannst du dir selber ausrechnen. Und Slade, die kommen aus Exeter, wo die halt wirklich auch, also zumindest dafür bekannt waren, dass sie auf jeden Fall gerne ein offenes Spiel haben. Und ich meine, Lawrence ist einfach so, gerade so der Formspieler. Also die haben richtig krasse Leute da. Eigentlich sollte da mehr drin sein. Ich glaube, das hat einfach so, wenn es nicht auf den Spielern zurückzuführen ist, es hat so das Konzept, man wechselt halt fort um dort so ein bisschen Ruhe reinzubringen. Aber das ist halt vielleicht nicht so die richtige taktische Entscheidung und vielleicht so längerfristig will man so ein Spiel wie gegen Argentinien hat so haben. Klar, man hat gewonnen, aber was ist der längere Perspektive dahin? Also es ist halt so, was wollen wir mehr? Wollen wir ein Spiel gewinnen oder wollen wir längerfristig Championships gewinnen? Und es ist halt irgendwie vielleicht noch nicht so eindeutig, gerade wo England ist.
Also du sagst, die richtigen Leute, die geilen Leute eigentlich am Start, die clubmäßig sehr gut spielen. Ich habe dritter, vierter Spieltag Premiership mir angeschaut und war überrascht, also wie gut einige Spiele anzusehen waren. Ja, man kann also sagen, Defense optional manchmal, aber trotzdem war es für mich als mehr oder weniger neutralen Zuschauer sehr gut zum Anschauen, weil die halt zocken wollten. Und wenn man dann ins England-Camp kommt und sagt, ja, also ihr könnt ein bisschen spielen, aber bitte auch nicht die ganze Zeit. Ne?
Sondern und man muss sich halt so... Ja, man muss sich halt so ein bisschen fragen, bin ich halt so, ich glaube, die Leute dort, die das hat so eine Ehre für England zu spielen, werden halt nicht sagen, aber was ist das für ein Zeichen, dass so ein paar Coaches halt aussteigen und wegen so schlechtes Klima, also Felix Jones hatte, glaube ich, mal gesagt, Klima ist irgendwie so ein bisschen seltsam oder keine Ahnung, so in die Richtung, vielleicht ist eher das Problem, aber so ist es halt, was für ein Zeichen ist das, ja, dass das relativ so Turbulenz hat drin ist, so dementsprechend. Und dass Borthwick nicht da bekannt für ist, für so ein offenes Jouer-Jouer-Style-Spiel. So, aber er hat die Spieler, die das hat in den Clubmannschaften spielen wollen. So. Also, wenn man den draufdringt, wir wollen halt so ein bisschen so boring, aber wird gewinnen dadurch machen, das ist okay. Aber es ist noch nicht so ganz klar, sind die boring und gewinnen um jeden Preis? Weil dann hätten die es am Wochenende geschafft, weil jetzt, um den Spieß umzudrehen zu Neuseeland, meine, das ist halt nicht, das ist nicht best in class Neuseeland, was wir gerade erleben. Also egal,
das stimmt wohl,
was wir gewinnen und die Leute dadurch. Also das, ja, das sind die schon teilweise gute Leute, teilweise nicht gute Leute, aber das ist halt nicht Neuseeland auf höchstem Niveau.
2011 bis 2015.
Werden wir mal auch sehen, also vielleicht enthalten wir unsere komplette Meinung dazu, aber werden wir mal sehen gegen Irland am Freitag. Aber nice. Irland am Freitag wird ein viel stärkeren Test sein für Neuseeland als England, weil Irland kann, glaube ich mal, mehrere Wege spielen. Und England könnte mehrere Wege spielen, ist also ein bisschen so, ja, Autofahren mit Handbremse noch an.
Ja. Ja, das stimmt wohl. Also ich bin, also wahrscheinlich ist Neuseeland-Irland am Freitag das Highlight dieser Autumn Nation Series, würde ich fast sagen, für mich. Also mir fällt jetzt kein, Aber weiß nicht, England, Südafrika bin ich jetzt, wird mich nicht so
verstanden. Fiji, Schottland war kein Highlight für dich?
Spaß. Können wir gleich drüber reden. Also was halten wir fest? England, gute Leute, nicht super die Leute. Richtige Bank, vielleicht nicht die richtige Strategie gewählt am Ende. Oder man hat mal
krasse Leute, gewählt. Also wirklich Namen, Big Names, die wirklich schönes Rugby spielen könnten. Ich meine, überleg dir mal in der, jetzt nur ein Parallel zu ziehen, so französische Nationalmannschaft. Wobo, also Faye Wobosso wurde da, das wäre so ein Traum, in so einer Mannschaft zu spielen. Oder Furbank oder solche Leute, die einfach sagen, Smith, die Leute, die sagen wollen, okay, Jungs, jouer, und die wollen halt richtig Bock haben, weil Northampton und Harlequins schon offen spielen wollen. Und in der Nationalmannschaft, mal ist es halt so, aber wenn du in der Position von Smith bist und nach 62 Minuten runterkommst oder nach 60 Minuten runterkommst, in ein Spiel, was noch nicht komplett final entschieden ist, nee, dann kannst du selber nichts mehr machen. Du kannst halt sagen, okay, was soll ich jetzt machen? Also ich kann auch ein Spiel zu Ende bringen und es muss nicht George Ford halt reinkommen, um das Ding so ein Drop-Goal zu machen oder um das Spiel zu Ende zu leiten. Also so würde ich das sehen. Also wie soll er das interpretieren gerade? Und zum Thema Neuseeland, ich meine, so Talia legt zwei Versuche, also das zweite Ding, also sollte er nie im Leben schaffen. Also das ist krass, ja, wie er trotzdem das noch anlegen kann.
Ich dachte, er wäre ganz klar im Aus.
Und die anderen Leute, also Bodenbart fand ich ganz gut, wahrscheinlich verletzt, glaube ich mal. Für das
Spiel. Fragezeichen. Breakthrough-Player ist auch raus. Ja. Alle reden über ihn, dynamischer Spieler, vielleicht die Antwort an Nummer 6 für Neuseeland. Mal gucken, wie der Typ sich entwickelt. Man muss es halt schauen, über wen wir nie wieder gesprochen haben, Hoskins zu Tutu. Ich glaube, der ist ganz raus, der ist noch nicht mal in der All Blacks 15. Ich bin gespannt, wie sich die Backrow am Freitagabend gegen Irland schlagen wird.
Roygaard ist schon ziemlich cool, oder? Also grundsätzlich, wenn er so ein bisschen, also er war auch länger verletzt, soweit ich mich erinnern kann. Also wenn er vielleicht einfach so ein bisschen, jetzt ist es so ein bisschen offen, die Nummer 9 bei Neuseeland ist ein bisschen nach 10 Jahren Smith oder Pernara, ja.
Die eigentlich immer gesetzt waren, also Smith an 1, Pernara an 2, das war es ja dann immer.
Genau, schon seit länger. Also jetzt ist so ein bisschen Umbruch dort. 10 ist immer noch so ein bisschen offen, besonders jetzt, wenn, also ich glaube, Bodenbart ist raus, soweit ich gesehen hatte. Der wird auf jeden Fall
vielleicht mit Problem für Freitag.
Er wird auf jeden Fall mit McKenzie starten und dann jemand eher so hintermannschaftsmäßig auf der Bank, also Eckspieler oder sowas, vielleicht noch auf der Bank oder sowas.
Ja. Gut, vielleicht machen wir noch eine Preview am Freitag, mal schauen.
Kurze Pause.
Wenn wir Zeit haben, jetzt Pause und dann Schottland, Fiji.
Bis gleich. Bis gleich. Bei Vorpass.
Wenn Sporthelden zu Tätern oder Opfern werden, ermittelt Malte Asmus.
Er sah aus wie der Weihnachtsmann. Dicker Bauch, Rauschebart, lächelte meist freundlich in die Kameras, doch sein Äußeres täuschte. Denn Chuck Blazer war kein Sympath, sondern einer der größten Kriminellen, die Fußballbranche je erlebt hat. Korrupt bis in die Bartspitzen klaute er mehr als 20 Millionen Dollar und 2 Champagnergläser der Queen. Hört rein in die neue Folge von
Tatort Sport.
Herzlich willkommen zurück. Schottland, Fiji. 57-17, Halbzeitstand 29-10. Relativ wildes Spiel. Beide Seiten nicht so mit Ruhm bekleckert, Thema Verteidigung. Angriff war von beider Seiten aber sehr schön anzusehen und jemand, den ich hatte vorhin, wurde Hastings auf 10. Jemand, der lange in Gloucester war, aber glaube 2 Jahre lang irgendwie andauernd verletzt war, aber zeigt auf jeden Fall, ich glaube, es ist ein guter Pendant zu Finn Russell, jemand anders, der wirklich gut zocken kann, dieser einen Versuch, also dass wohl so ein Crosskick macht, ein bisschen so, ja, so diese Auge dafür zu haben, also zweimal auf jeden Fall. Schottland haben wir nicht so viel daraus gelernt, Fiji haben wir gesehen, so ein bisschen Mixed Bag gerade, oder?
Der Nachteil, bevor wir zum Spiel kommen, ist, dass, glaube ich, bei Fiji jetzt der Großteil der Mannschaft oder fast alle von der Fijian Drua kamen. Also das Team, was im Super Rugby spielt. Das heißt, viele Spieler oder einige Spieler, die in Europa spielen, haben keine Freibeigabe bekommen. Und das ähnliche Problem hat Deutschland auch, mehr oder weniger, vielleicht auf einer anderen Flughöhe, dass die, die halt in England oder Frankreich spielen, dass die halt einfach nicht für die Spiele, für dieses Spiel oder generell.
Ja, das ist außerhalb der normalen Fenster, glaube ich
mal. Immer noch außerhalb des Fensters. Und selbst wenn es innerhalb ist, ich glaube, ist kein Club sieht so gerne, wenn so ein, naja, nicht super Megastar, aber wenn schon ein besserer Fiji-Spieler, der eigentlich bei dir der Starspieler ist, für Fiji spielen sollte, wo er halt ganz okay ist, sage ich mal so, Verletzungsrisiko zu hoch, was auch immer. Also das ist immer noch ein Problem. Ich glaube, es gab auch ja im Sommer ein Barbarian-Spiel, wo auch Fiji, Samoa, Tonga die Spieler gar nicht für bereitstellen konnten, wo eigentlich davon hätten welche spielen sollen, wo dann die Clubs keine Freigabe erteilt haben. Was ein bisschen unfair ist. Aber das wird vielleicht der neue World Rugby CEO in Angriff nehmen in der nächsten Amtszeit. Ja, Fiji war kurz dran. Ich glaube, die haben mit 28-17 oder sowas hinten gelegen. Hätte man die zwei Conversions, die beiden Erhöhungen hätte Fiji die gemacht, wäre es ein 7-Punkte-Spiel gewesen. Aber das war auch nur ganz kurz und danach ist Schottland weggezogen. Also größtes Problem Defensive von Fiji, wenn du halt die ersten 20 Minuten mit 14 Leuten spielst und du zwei gelbe Karten bekommst. Hast du die gesehen? Also.
Naja, also Disziplin auf jeden Fall Thema. Letzten Endes, also Disziplin das eine, so Verteidigung, ist, also wie du auch gesagt hast, ein bisschen eher so eine Mixed-Mannschaft sozusagen, ohne einige Stars, aber so grundsätzlich so systematische Probleme in der Verteidigung macht es schwierig. Und genau, also die erste gelbe Karte ist einfach. Jesus, total unnötig, ey. Also da der Ball rauszuschlagen.
Ja.
Kassiere ich lieber den Versuch und Spiel hat weiter, weiß ja nicht. Total, also weiß ich nicht. Also disziplinmäßig, das ist zu basic für mich.
Ja, und ich meine, das sind, auch wenn es nur Fiji und Drew ist, ich meine, der es war auch Starting Scrum Half in der Weltmeisterschaft bei einigen Spielen.
Ja, das ist jetzt nicht so, dass Rugby.
Ja. Also irgendwann, ich weiß nicht, Defensivcoach bei Fiji ist wahrscheinlich nicht die dankbarste Aufgabe, wenn die überhaupt dann haben. Ich weiß es gar nicht, wie deren Budget ist.
Was für ein Coach bist du eigentlich bei Unter-, Ober-, Mittel-,
Assistant? Mittel-, Assistant Coach. Also,
aber hast du nicht ein Gebiet?
Also eher Forwards und Defense.
Aha, Forwards und
Defense. Aber wir haben vor der Saison festgelegt, dass einzelne Leadership-Spieler sich auch einzelne. Also es gibt einen für Attack, einen für Hintermannschaft, einen für Lineouts und Scrums und einen nur für Forwards. Muss man halt immer sehr viel abstimmen, aber es ist gar nicht so schlecht, wenn Coaches manchmal nicht da sind, dass man dann doch auf die Spieler hört und die das Training designen lässt. Also noch mehr in die Hände von Spielern gibt. Kann natürlich, ist, man muss sich halt viel abstimmen, ne? Viel über WhatsApp kommunizieren.
Gute Arbeitssprichwort, viele Köche.
Ja,
verdammt. G hat was zu essen. undankbare Aufgabe, Fiji, Verteidigung, undankbare Aufgabe, dieses Spiel außerhalb des anerkannter International Fenster. In dem Sinne, Schottland nutzt es als gute Warm-up in dem Sinne, also ja, kann man weniger rausstellen, wie gesagt, außer dass sie halt auf jeden Fall gute Optionen haben, relativ krasse Hintermannschaft haben, wenn die wirklich da so spielen wollen. Sturm ist bei Schottland eher, wo die Schwierigkeiten sind. Und ich glaube, also auch diese Rugby Old School Weg von Stürmer gewinnen Spiele und Hintermannschaftsleute entscheiden und wie viel Abstand. Aber Sturm ist bei denen so ein bisschen Mixed Bag gerade, finde ich. Ja. Also haben zwar gute Leute, aber das sind halt nicht, also 1 bis 8 gerade, weiß nicht, wie viel von denen so von mit den Lions Tour sich etablieren werden, werden wir mal sehen. Ich glaube, dass da gibt es halt bigger tests als gegen Fiji.
Die Hintermannschaft sah halt, also von 9 bis 15 sah halt auch wirklich gut aus, weil eben Fiji vielleicht nicht so viel Druck in der Verteidigung jemals aufgebaut hat, weil man entweder zu undiszipliniert, zu langsam, zu unorganisiert oder sonst was war. Also ich war schon auf, also excited, ne, aufgeregt über die Hintermannschaft. Dachte mir so, ja, Hastings, Tuipulotu als Kapitän jetzt und Jones, das funktioniert super. Graham wieder da, als aus der Verletzung raus 3 oder 4 Versuche gelegt. Auch was für Versuche, war interessant zu sehen, der eine Penalty-Kick direkt zur Seite gekickt, den er dann so halb vertändelt hat, aber was noch ein Versuch wurde. Also da war ich schon aufgeregt als neutraler Zuschauer und dachte mir, geil, ich habe Bock, diese Hintermannschaft spielen zu sehen. Aber nächstes Wochenende kommt, glaube ich, Südafrika. Und das kann dich, wenn du nicht das Forward-Pack hast, vor große Probleme stellen. Insbesondere in der Verteidigung. Ich glaube, als Fiji auch mal ein bisschen den Schalter umgelegt hat, ist ein bisschen, auch bei den Forwards, sind die selbst ins Struggeln gekommen, Schotten. Und das wird sich Südafrika sehr genau angeschaut haben. Und wenn Südafrika etwas hat, dann ist es gute Starting-Forwards und auch noch sehr gute Leute von der Bank. Und da sehe ich halt, mal gucken, die letzten 20 Minuten wird es für Schottland vielleicht nicht einfach. Von der
Highlight des Spiels, hinter dem Rückenpass von Hastings?
Oh, brutal. Unerlaubt. Oh, disgusting. Ne? Also wer es nicht gesehen hat, ich weiß ja gar nicht, welcher Versuch es war oder so, aber das war
Schluss.
Also, schön zusammengespielt.
Nächste Woche geht's weiter. Also jetzt schon diese Woche, ich meine, zum nächsten Spieltag in dem Sinne. Irland gegen Neuseeland gleich Freitag, 21.10 Uhr, also deutsche Zeit zumindest. Relativ nice, wird bestimmt ein frischer Abend in Dublin sein, aber wird auf jeden Fall eine heiße Atmosphäre geben. Samstag geht's weiter mit England, Australien. Normalerweise könnte halt so ein bisschen so. Könnte das spannend werden?
Banana Skin, sagt man im Englischen. Ne?
Italien, Argentinien und Frankreich, Japan, Samstag noch. Und dann Sonntag Wales, Fiji. Bisschen Revanche Mission für, oder beide Mannschaften, wissen wir halt nicht. Und Schottland, Südafrika, ja klar, wie du das sagst, Sturm auf jeden Fall sehr dominant Südafrika, schätze ich mal.
Ja.
Nochmal News aus. Ja, sorry, go for it.
Munster All Blacks 15 hat auch gespielt, haben wir aber nicht groß gesehen. Mal gucken, wer aus dieser All Blacks 15 Mannschaft in die 23 der All Blacks noch reinkommen wird diese Woche, da bin ich sehr gespannt. Einige Spieler, ne? Sean Stevenson, super bei Chiefs als Fullback die meiste Zeit, den würde ich halt gern sehen, aber na, ist halt die Frage, ob Boden Barrett verletzt ist oder nicht. Ich glaube, Belgien hat auch gespielt gegen die Schweiz. Haben gewonnen. Das ist für uns auch wichtig, weil gegen die werden wir im Februar spielen. Wir spielen, glaube ich, übermorgen gegen British Army Auswahl oder UK Armed Forces. Da spielt auch ein Backrow-Spieler, mit dem haben wir bei Melbourne Uni zusammengespielt. Sean Ingle.
Oh, wow.
Ja, Südafrikaner, glaube ich, kam in Melbourne an, hat da gespielt und ist jetzt in UK aus irgendwelchen Gründen. Ich weiß auch nicht, wie die Connection ist zu Deutschen. Also zusammengespielt. Ich meine, wir waren in der dritten und zweiten Mannschaft und er in der ersten.
Ja, ich hatte so gewunken von der Bank, von der dritten Mannschaft normalerweise. Hey!
Genau, das ist übermorgen, mal schauen. Und dann geht es, glaube ich, in die Vereinigten Arabischen Emirate. Mal sehen, wie sportlich. Naja, besser als nix.
Ja, ja.
Bin gespannt.
Besser als in Deutschland bleiben und irgendwo verweilen. News wegen Monster, weil du das angeschnitten hast mit Graham Rountree, Big Shock.
Hat man nicht kommen sehen? Oder hat man kommen sehen?
Nee, niemand hat es kommen sehen. Anscheinend Mutual Trennung, aber weiß nicht, was das bedeutet. Ich glaube, es würde halt so ein paar Wochen dauern, bis wir halt eher so erfahren, was da passiert ist. Also klar, Monster hat so ein paar Spiele verloren, ein, zwei Performances nicht so auf dem Level, aber das haben die jetzt die letzten Jahre gemacht. Rountree als Head Coach zum ersten Mal hat eigentlich Monster zum Ultimate Fighting Championship Titel im ersten Jahr gebracht. Mit den
Auswärts.
Das war das 3 Auswärtssiege.
Viertel, Südafrika.
Und man muss mal sagen, zum Thema Monster ist schwierig. Also so ein bisschen Squidge Rugby hat so ein Video über Wales gesprochen und wie spannend der Posten als Boss von Wales Rugby wäre, wenn jetzt Gatland vielleicht nicht da wäre. Und Monster ist auch so gerade so ein bisschen ähnlich. Nicht, dass es nicht so viele Ex-Spieler gibt wie Ogar und solches, die halt das gerne machen würden, aber die haben zum einen nicht die Finanzen dafür, zum anderen haben die jetzt sehr viel, glaube ich, mehr budgetäre Restrictions, ja, dass ja quasi einige Leute, sag ich mal, nicht mehr, ja, unter Vertrag stehen haben können, wie damals, wie, keine Ahnung, Snyman und DLND oder solches. Dafür gibt es halt das Geld nicht mehr und ist so ein bisschen Generationswechsel. Jetzt ist so quasi wirklich das Ende von den Leuten, die wirklich in den krassen Zeiten dabei waren.
Peter O'Mahony.
O'Mahony und Murray kommen zum Ende, also viel mehr werden die halt nicht spielen, denke ich mal. Also und jetzt ist so ein bisschen die Frage, was halt so nachkommt. Und deshalb finde ich es ein sehr komischer Zeitpunkt zu gehen, weil es ist auch niemand da gerade, der sagt, unbedingt würde ich gerne den Job haben. Felix Jones ist da draußen, aber eigentlich steht theoretisch
unter Vertrag. War bei Munster damals schon als Assistant Coach mit Rassie Rasmus, oder? Da haben die sich doch kennengelernt.
Genau, also der hat ihn ins Coaching-Team reingebracht mit Flannery. Flannery ist jetzt bei Südafrika natürlich. Genau, das hat so ein bisschen die Frage. Also O'Gara zum Beispiel würde das nie im Leben machen, hat auch sich distanziert davon. Also O'Gara verdient einfach, glaube ich mal, gutes Geld in Frankreich und wäre auf jeden Fall ein Abstieg für ihn. Monster kommt, ohne das Böse zu meinen. Hat sich ja auch eher so geäußert, dass er der Nationalmannschaft trainieren will danach, wenn dann. Und das Ding ist, jetzt ist gerade so ein bisschen so Succession-Plan dort unsicher, wenn man das quasi schaut. Also da irgendwie ist nicht alles glänzend in Monster gerade. Und mehr ist es halt so ein bisschen die Frage, wie geht es halt da weiter personalmäßig? Ja, Konzept.
Difficult. Gut, also man kann sagen, die irische Rugby Union lässt Munster langsam ausbluten finanziell und stellt nicht genügend Ressourcen bereit.
Ja, die hatten einfach in den letzten Jahren richtig immer so krasse, so Big Signing und so. Das haben wir jetzt nicht mehr. Also es führte nach und es war ja das Thema, dass sie zur Wahl gestellt worden wurde wegen Snyman und Klein, also beide dann für Südafrika sozusagen. Beide als ausländische Loks. Und ja, müssen halt Snyman gehen lassen, weil einfach geldmäßig und auch zwei Leute auf derselben Position aus dem Ausland nicht gewünscht ist. Aber so, ja, muss halt gucken. So ist gerade so ein bisschen sehr viel im Wandel dort.
Okay, wir sind gespannt, wir bleiben gespannt. Ja, nächstes Wochenende, wie gesagt, die Highlights, Irland, Neuseeland und wahrscheinlich England, Australien. Es wird noch viel mehr Rugby gespielt. Also es sind auch Spiele, Spanien spielt gegen Uruguay, Niederlande spielen gegen Zimbabwe, Portugal gegen USA, Rumänien gegen Tonga. Das sind alles viele, viele Mannschaften, gegen die wir vielleicht auch noch antreten werden im Februar, März. Also schaut Rugby, es läuft im Free TV. Die zweite Bundesliga spielt auch nicht in Deutschland. Also man kann das gesamte Wochenende von Freitag abends um 19 Uhr bis sonntags
sich freuen. Meldet euch einfach ab von euren Freunden und Verpflichten und sagt, sorry, ich bin Freitag abends bis Sonntag weg.
Ja.
Sperr dich ein und bunkel dich
ein paar. Um Kenia gegen Uganda oder Ukraine gegen die Slowakei zu schauen.
The big ones. Okay, dann verabschieden wir uns erstmal für die Woche, kommen halt nächste Woche nochmal mit dem Big Drop für diesen ganzen Spieler. Also jetzt geht's wirklich mit den Open Internationals los. Vielen Dank fürs Zuhören, bis bald wieder bei
Vorpass, der Rugby-Podcast mit Vivian Ballmann, Donal Peoples und Georg Molz auf meinsportpodcast.de.